Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zu Radio Tour, eurem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Wir sind nach einer, ja, doch durchaus aufregenden Radsportwoche natürlich auch in dieser Woche wieder für euch da mit einem Tag Verspätung. Wir hatten beide busy zu tun am Wochenende, wollen jetzt aber natürlich über das Geschehene sprechen. Wir, das sind ich, meine Wenigkeit Lukas und an meiner Seite wie immer der liebe Ben. Moin, Ben.
Moin.
Du warst ja.
War richtig gut was los.
Genau, es war was los und für dich sogar extra, denn du warst Außenreporter, kann man sagen. Du hast dir nämlich das gestrige Rennen, das Amstel Gold Race, die große Radsportparty in Holland, als Außenreporter zu Gemüte geführt. Wie war's denn?
Ja, wie immer sehr, sehr cool, wenn man live zu so einem Radrennen kommt, ne? Also wir waren in Maastricht selber am Start und schon am Abend vorher war es einfach cool zu sehen, wie dort aufgebaut wird, wie man ja so ein bisschen durch die Innenstadt schlendert und ganz vielen Leuten begegnet, die offensichtlich in Teamklamotten unterwegs sind eben auch irgendwie gucken, dass sie den Abend rumbringen und am nächsten Tag ist das einfach toll, so eine Teamvorstellung zu sehen und dann so durch die Mannschaftsbusse zu schlendern. Wir haben wirklich ganz viele Gesichter, die man dann ja wirklich fast zum Greifen nah schon hat. Ne? Wir haben am EF-Tourbus haben wir Magdalene Valieres beim Aufwärmen gesehen. Wir haben Alison Jackson beim Aufwärmen gesehen. Wir haben Franzi Koch gesehen, wie sie von der Vorstellung zum Mannschaftsbus zurückkam. Ja, und sich gar nicht retten konnte. Da war ein Riesenpulk drumherum. Ganz Maastricht wollte unbedingt ein Selfie mit Franzi Koch. Mir fehlt natürlich der Vergleich, wie es vor ein, zwei Wochen ausgesehen hat. Ich unterstelle aber mal, dass das durchaus auch mit Paris-Roubaix zu tun hat. Und unfassbare Stimmung, super toll, wie viele Leute dann schon für das Frauenrennen draußen am Start waren und das sich alles angeschaut haben. Und das Gleiche dann auch eine Stunde später bei den Männern da zu stehen und zu sehen, obwohl es ja eigentlich noch gar nicht wirklich diesen Rennbetrieb gab, wie viele Leute schon so dieses rein formeller aus der Stadt rausfahren, sich angucken und dann alle in den nächsten Zug gehüpft, um dann direkt gegenüber nach Falkenburg zu fahren und sich dort dann an den Hang zu stellen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr cooles Erlebnis war. Tatsächlich die Ardennen-Klassiker, ein blinder Fleck noch in meiner Radsport-Historie. Die und Il Lombardia habe ich tatsächlich in meiner aktiven Radsport-Pressesprecher-Karriere nie mit begleitet. Dementsprechend ist das definitiv auf meiner Bucketliste. Ich werde mir da mal Tipps holen, um das dann irgendwann nachzuholen. Vielleicht mit dem Nachwuchs zusammen, weil ich glaube, vielleicht kannst du nochmal die Atmosphäre kurz schildern. Ich kann mir vorstellen, das ist schon einfach eine große Gaudi, wie man in Süddeutschland sagen würde.
Definitiv. Also richtig voll mit einem sehr, sehr breit gemischten Publikum. Viele, viele Familien, die Kinder in viel zu großen Fahrradtrikots dabei haben. Es läuft natürlich überall irgendeine Musik, sei es auf der großen Bühne bei der Vorstellung, sei es dann die Begleitfahrzeuge, die mit großen Lautsprechern irgendwie Stimmung machen, sei es irgendwelche Fans am Rand, die eigene Sachen mit dabei haben. Wir haben bei verschiedensten Teams gesehen, dass Fahrerinnen aus der Region von ihren Eltern besucht wurden beim Aufwärmen und die Eltern natürlich auch alle mit dem Fahrrad und den Fahrradklamotten. Das ist schon mehr als zum Beispiel in Paris-Roubaix, wo wir vor einer Weile waren, wo man merkte, dass die meisten Leute von deutlich weiter weg angereist gekommen waren. Hier war es wirklich, du hattest das Gefühl, du bist unter ganz vielen Locals neben eben all den anderen Fans, die wie wir angereist gekommen sind. Es war eine super familiäre Stimmung, hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Das freut mich doch sehr und wir wollen natürlich nicht nur über deine Eindrücke vom Streckenrand quasi berichten, sondern wie in jeder Woche auch ins Renngeschehen eintauchen und wir fangen mal antizyklisch an mit dem Männerrennen, die ja als zweites erst an der Reihe waren. Das Amstel Gold Race von der Charakteristik her würde ich sagen noch nicht der absolut heftigste der Ardennen-Klassiker, aber doch schon ein sehr, sehr selektives Rennen und so ein kleines Ausscheidungs rausfahren, dann an den kurzen, knackigen Anstiegen, die dann immer wieder auf das Peloton warten. Und der Transparenz halber sagen, ich habe auch nur die letzte Rennstunde jeweils oder ein bisschen mehr von den Rennen gesehen, weil ich eben auch beruflich im Einsatz war am Wochenende und versucht habe, es so gut wie möglich einzufangen. Wenn uns jetzt aber doch ein Detail durchrutschen sollte, dann beschimpft uns nicht, denn wir haben natürlich hier trotzdem unser Bestes gegeben. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass Red Bull Bora-Hansgrohe hier für den Leader Remco Evenepoel ein sehr kontrolliertes Rennen wollte, klar zeigen wollte, dass sie hier auf Sieg fahren. Zunächst war es lange Nico Denz, der das Rennen kontrolliert hatte und die Ausreißergruppe an der kurzen Leine ließ und auch seinen Leader damit in Position hielt. Dann waren es irgendwann nur noch Jan Tratnik und Gianni Vermeersch vor Remco Evenepoel und die haben das Feld zunehmend klein gemacht und dann die erste Attacke am Kreuzberg von Romain Grégoire, der in die Offensive geht, das Finale eröffnet an seinem Hinterrad Remco Evenepoel, der das ja sehr gut gemacht hat, da abwarten war, auch nicht mit Krawall nach vorne ist, sondern so ein bisschen kontrolliert die Lücke geschlossen hat. Mit ihm kommen dann auch noch Matthias Schelmose, Kevin Vauclair und Matteo Jorgensen. Und dann gibt es wahrscheinlich so eine Schlüsselszene in diesem Rennen, denn kurz nach der Attacke so eine kurze Abfahrt, es gibt eine Linkskurve und dann ist es Kevin Vauclair, der sein Rad verliert, da aus dem Weg rutscht, kann zwar schnell weiterfahren, aber Hyperarzt, der vorher in der Ausreißergruppe war und Matteo Jorgensen, die können nicht rechtzeitig bremsen, stürzen über den am Boden liegenden Vauclair und bleiben länger liegen. Bei Matteo Jorgensen ist sogar ein Schlüsselbeinbruch am Ende, der seine Ardennes-Klassiker-Saison dort zu einem jähen Ende bringt. Ein bisschen schade eigentlich, weil Matteo Jorgensen hatte sich ja extra nicht auf die Kopfsteinpflaster-Klassiker konzentriert und wir waren beide, glaube ich, ein bisschen traurig, weil er doch ein sehr belebendes Element da in den letzten Jahren war. Jetzt hat er sich nur auf die Ardennen vorbereitet und jetzt bricht er sich das Schlüsselbein richtig, richtig bitter, oder?
Ja, total. Also kam ja, glaube ich, gerade auch noch aus dem Höhentraining. Das heißt, so direkt bei der ersten Gelegenheit dann die Form irgendwie mal anzutesten. Völlig unverschuldet und blöd dann an so einer Stelle irgendwie auszuscheiden. Ja, sehr, sehr schade für ihn. Ich bin froh, dass es nur der Schlüsselbeinbruch ist. Das sah schon echt fies aus, ihn dann hinterher in den Kamerabildern zu sehen, wie er da direkt den Helm aus, armblutig und einfach erstmal liegen geblieben ist, während da so ein paar Zuschauer um ihn rumstehen und irgendwie fragen, ob alles in Ordnung ist. Von daher, ja, Glück im Unglück, aber natürlich trotzdem sauschade.
Was denkst du, wie dieser Sturz, weil jetzt aus einer 6-7-Mann-Spitzengruppe auf einmal nur noch eine 3-Mann-Spitzengruppe geworden ist, wie sehr der das Rennen beeinflusst hat? Glaubst du, es wäre vielleicht sogar nochmal zusammengelaufen, weil eine gewisse Uneinigkeit geherrscht hätte bei einer größeren Gruppe und dass es jetzt eben nur noch 3 Fahrer mit klaren Interessen und eben auch die jeweils 3 stärksten Fahrer ihres Teams war, dass halt dann vielleicht sogar so ein bisschen einfacher es wurde für die Spitzengruppe? Wie ist da so dein Gefühl?
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, gerade für Remco ist es dadurch deutlich einfacher geworden. Der hat das souverän gemacht. Der wirkte aber im Vorfeld schon durchaus nervös, sag ich mal. Also es gab da so ein paar Szenen, wie er dann Anstiege hoch das eigene Team völlig angebrüllt hat, dass sie mehr Tempo machen sollen. Wo ich dachte, klar, ne, er ist da irgendwie der Captain und muss die Ansagen machen. Andererseits sah das schon ja in typischer Remco-Manier, ne, sehr gehetzt aus. Dann gab es die eine Szene, wo er da volle Kanne mit der Schulter in Christoph Laporte sich reinstürzt, um rüber zu den Teamkollegen zu kommen und dann irritiert ist, dass Christoph Laporte das irgendwie nicht so cool findet. So, ich glaube, das hat ihm sehr gut getan, dass dann eben gerade ein Matteo Jorgensen nicht mehr in der Gruppe drin ist. Ich glaube, das hätte es für ihn hektischer und nervöser gemacht und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass Remco dann vielleicht sich den ein oder anderen Schnitzer noch erlaubt hätte. Also war tatsächlich was, wo ich dachte, schade, dass diese Gruppe jetzt so dann auseinandergefallen ist.
Ja, und es war taktisch eben auch einfacher, weil es waren eben Groupamas Leader in Grégoire, der Lidl-Track-Leader in Schelmose und Vorjahressieger und eben Remco, 3 klare Favoriten, die jetzt nicht irgendwie sagen müssen, ja, da hinten ist noch jemand, mein Leader, ich gehe mal doch nicht durch, sondern ja, ein klares Commitment einfach, weil sie wussten, das ist jetzt für uns wahrscheinlich die beste Rennsituation in Richtung Podestplatz und so sollte es auch kommen. Dann Mark Hirschi auch noch gestürzt, der ja so ja, würde ich sagen, so ein bisschen ein unerfülltes Versprechen bleibt, auch nach seinem Wechsel zu Tudor. Ich erinnere mich, er hat, ich glaube, in diesem verrückten Jahr 2020 sogar den Flash Wallon gewonnen. Und jetzt kann er hier eben nicht mehr um die vorderen Plätze mitfahren. Vorne ist es dann also folgende Rennsituation. Wir haben Remco, Grégoire und Schelmose, die dann irgendwann auch auf Marco Frigo, der als Solist sich aus der Ausreißergruppe abgesetzt hat, auflaufen. Da hinten so 13 Verfolger mit Baudin, Schmid, Cosnefroy, der viel gearbeitet hat in der Verfolgergruppe für UAE, versucht hat, das noch irgendwie zu reparieren, weil UAE eben vorne nicht vertreten war. Jon Izagirre war dabei, Peo Bilbao und auch Emil Verstringe, den wir generell schon mal ein bisschen als positive Überraschung, finde ich, hervorheben können. Crosser, der hier sein längstes Rennen, glaube ich, seiner Karriere gefahren ist und eine gute Leistung gezeigt hat. Auch Albert Witten-Philipsen war mit dabei. Mauri van Sevenant, und die konnten sich dann irgendwann auch lösen aus der Verfolgergruppe. Vorne hat also dann Remco immer wieder versucht, an diesen kurzen Anstiegen das Tempo zu erhöhen, wird am Keutenberg erst Frigo los und dann 22 Kilometer vor dem Ziel am Bossberg muss auch Raymond Grégoire dem hohen Tempo Tribut zollen, muss dann eine Lücke aufgehen lassen, explodiert allerdings nicht komplett, das hat er richtig gut gemacht, lässt die Lücke aufgehen, paced sich da aber gut und ist damit weiterhin im Rennen um einen Podestplatz. Vorne bleiben also Remco und Schelmose. Ein altbekanntes Bild. Die beiden waren ja durchaus auch Protagonisten im letztjährigen Rennen und haben sich dann scheinbar so ein bisschen entschieden, wir sprinten das jetzt aus, denn vorne gab es keine Attacken, hinten immer mal wieder Attacken, aber so richtig könnte sich da auch keiner lösen. Warst du überrascht davon, dass Remco und Schelmose beide gesagt haben, wir sprinten das jetzt aus, weil so eine richtige Attacke oder so, die haben wir nicht gesehen. Jetzt war die Lücke eigentlich ja doch groß genug, um zu sagen, wir taktieren hier ein bisschen.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Remco es versucht hat, so schwer zu machen, wie es geht. Dass er schon durchaus jetzt nicht gesprintet ist, aber es durchaus die Anstiege hoch, einfach ein sehr hohes Tempo vorgegeben hat und versucht hat, so ein bisschen Schelmose da so ein bisschen auszupowern vielleicht. Andererseits für Schelmose hat das ja letztes Jahr super funktioniert, sich hinten draufzusetzen und zu schauen. Jetzt fehlte natürlich dann irgendwie der dritte Mann, um dann die Überraschung im Sprint irgendwie setzen zu können. Die Situation war natürlich eine ganz andere als letztes Jahr, aber ich weiß nicht, im Zweifel für Schelmose tatsächlich irgendwie die schlauere Option, einfach zu versuchen, mit Remco zu kooperieren und zu hoffen, dass es nochmal klappt wie auch letztes Jahr.
Ja, und man weiß nicht, wie sehr er jetzt auch in den roten Bereich musste, als Remco dann ordentliche Pace angelegt hat vorne an den Anstiegen, oder ob es ihm sogar ganz recht war, dann einfach weiter zu kooperieren und weil er einfach nicht mehr konnte. Ich habe es angesprochen, die Lücke nach hinten, die ging ordentlich auf. Die beiden konnten sich also ausreichend Zeit nehmen, um den Sprint vorzubereiten. Remco auf dem letzten Kilometer, glaube ich, nicht einmal mehr nach vorne gefahren. Schelmose, der den Sprint also von vorne angezogen, und dann war es eigentlich eine furchtbar deutliche Sache. Also das habe ich so auch nicht erwartet. Remco sprintet dominant vorbei an Matthias Schelmose und gewinnt souverän das Amstel Gold Race. Was machen wir jetzt daraus? Remco ja so ein bisschen Licht und Schatten im Allgemeinen in dieser Saison. Die Rundfahrten, die liefen bisher noch nicht ganz nach der eigenen Vorstellung. Dafür die Ronde von Flandern schon beeindruckend gut. Jetzt gewinnt er das Amstel Gold Race. Wie schätzt du es ein? Ist Red Bull Bora Hansgrohe damit zufrieden, weil man jetzt einen Fahrer hat, der dann eben trotzdem die großen Rennen mitprägen und auch gewinnen kann? Oder ist es noch so ein bisschen zwiegespalten, weil einfach das bei den Rundfahrten noch nicht so hingehauen hat?
Ja, ich glaube, gerade Remco ist natürlich auch gewechselt, um eben bei den Rundfahrten irgendwie besser sein zu können, ein besseres Team um sich rum zu haben. Red Bull hat ihn aber ja sicherlich auch deshalb geholt. Andererseits haben wir es ja die letzten Wochen schon angesprochen, hat Red Bull mehr und mehr gute Optionen, die sie vorne in den Rundfahrten irgendwie setzen können. Das heißt letztendlich, dass er jetzt hier die guten Ergebnisse einfährt, das kann sicherlich ein guter Trost sein. Und ich weiß gar nicht, ob du es in den letzten Wochen schon mal angesprochen hattest, aber dass ja durchaus die Überlegung im Raum steht, ob Remco vielleicht tatsächlich der bessere Eintagesrenner ist und nicht der große Grand-Tour-Kandidat. Und vielleicht sehen wir, dass sich das hier so ein bisschen bestätigt. Was meinst du?
Ja, ich denke, also er ist auf jeden Fall da absolute Weltspitze wahrscheinlich. Also bei Eintagesrennen ist es doch eigentlich selten so, dass er bodenlos enttäuscht. Und das sind ja auch die Rennen, wo er dann am ehesten mal dem Tadej Pogacar oder auch Mathieu van der Poel so ein Bein stellen konnte in der Vergangenheit. Dementsprechend die These ist wahrscheinlich nicht falsch, aber es ist einfach ja. Nicht das, was er auch von sich erwartet und was auch die belgische Öffentlichkeit, sage ich mal, von ihm erwartet. Von daher ist auch so ein bisschen die Frage, als was sieht er sich selber? Und ich glaube, er sieht sich als beides. Der Track Record ist natürlich klar besser bei den Eintagesrennen. Da fügt er jetzt das Amstel Gold Race zu seinem Portfolio hinzu. Ich sehe gerade auch die Historie vor mir von diesem Rennen. Und das ist ja tatsächlich eines der wenigen Rennen, wo wir ja seit 2017 jedes Jahr einen anderen Sieger hatten. Ich kann die Liste mal kurz durchgehen. Michael Weigre, also 17 war es Philipp Gilbert, der es zum zweiten Mal gewann. Dann Van der Poel, Van Aert, Kwiatkowski hat es 2022 zum zweiten Mal gewonnen. Tadej Pogacar 23, Pidcock 24, Schelmose 25 und jetzt Remco Evenepoel 26. Das ist ja eigentlich auch cool, dass das noch so eines der wenigen wirklich unberechenbaren Rennen ist, oder?
Ja, definitiv. Also das ist eine unfassbare Abwechslung. Ich glaube, gerade letztes Jahr war auch so ein Sieg, den keiner hat kommen sehen. Ja, das macht doch einfach Spaß, wenn eben das Rennen sich so dynamisch dann jedes Jahr entwickeln kann.
Genau, nach hinten, ich habe es angesprochen, ist die Lücke richtig aufgegangen auf fast 2 Minuten im Finale auf die Verfolger, die dann zwischendurch auch noch Romain Grégoire eingesammelt haben, der also sein Podium am Ende knapp verpasst, denn im Sprint unterliegt der Benoît Cosnefroy, wie gesagt, da habe ich schon angesprochen, der durchaus ein richtig starkes Rennen gezeigt hat, viel gearbeitet hat in der Verfolgergruppe und am Ende sich da noch belohnt mit dem Podestplatz. Romain Grégoire, also Vierter. Ich habe es angesprochen, Emil Verstringe wird extrem starker Fünfter, unterm Strich Mauro Schmid 6. Mauri van Sevenand 7. Albert Witten-Philipsen 8. von Lide Trek, die ja bisher eher eine enttäuschende Saison hatten. Jetzt Platz 2 und Platz 8 ist dann doch nochmal ein kleines Hoffnungszeichen, denn im UCI-Ranking von einem der, ich glaube, Top 3 Teams im letzten Jahr, aktuell nicht mal in den Top 10, wenn ich mich nicht irre. Ich habe jetzt gerade noch nicht geschaut, wie es aktuell ist, aber das ist doch mal wieder ein kleiner Achtungserfolg für Lide Trek, oder?
Ja, definitiv. Zumal sie auch in diesem Rennen ja wieder so ein bisschen Pech hatten. Also einen Sturz gab es unterwegs, wo ein Lidl-Fahrer da hinterher wirklich sehr lediert aussah. Da weiß ich auch nicht, wer es war und wie es ausgegangen ist. Das sah aber ist nochmal aufs Fahrrad und hat sich aber dann in einer Tour ans Schlüsselbein gefasst, konnte den Arm gar nicht richtig bis vorne an den Schalthebel dran strecken, wo ich dachte, ey, das ist natürlich auch für ihn natürlich super schade, aber gerade auch fürs Team dann, wenn dir dann einer der Helfer so früh an so einer blöden Stelle irgendwie verloren geht. Natürlich macht es das schwieriger fürs Team auch. Von daher gönnt man ihnen, dass sie diese beiden Plätze jetzt noch geholt haben.
Ja, ich glaube, Lide Trek einfach generell viel Pech gehabt auch. Trotzdem die Performance natürlich so ein bisschen hinter den Erwartungen. Ich glaube, wir müssen uns um das Team keine Sorgen machen. Aber gerade jetzt mit dem vielen Geld, was Lidl da auch reinsteckt, sind die Erwartungen andere. Und ich glaube, der Druck ist auf jeden Fall da jetzt, dann bei den Grand Tours durchaus zu zeigen, dass man zur absoluten Spitze gehört. Die Klassikersaison, ich glaube, Schelmose, wenn er jetzt eine gute Ardennenkampagne fährt, kann das vielleicht noch so ein bisschen auffangen und ins Positive drängen. Aber natürlich, Mats Petersen hat geliefert, aber mit den Verletzungen von Ayuso und auch Petersen im Vorfeld war man jetzt auch nicht vom Glück geküsst, sage ich mal. Dementsprechend positiv jetzt hier mit dem zweiten Platz von Schelmose und Platz 8 eben vom jungen Witten-Philipsen, der bisher eben auch eine eher schwierige Saison hatte. Dann Even Kostiu, noch 9. Groupama, also auch mit 2 Fahrern in den Top 10. Und Marco Frigo, ehemaliger Ausreißer, wird am Ende noch 10. Richtig starke Leistung aus deutscher Sicht. Würde ich sagen, können wir leider nicht so viel Positives vermelden aus diesem Rennen. Also Remco Evenepoel gewinnt das Amstel Gold Race vor Mathias Schelmose und Benoît Cosnefroy. Ein schönes Rennen zum Auftakt dieses Ardennen-Trippels, was uns hier erwartet. Und auch ein schönes Rennen haben wir bei den Frauen gesehen. Und das werden wir nach einer kurzen Pause für euch besprechen. Also bleibt...
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de, Lukas und Bent für euch an den Mikros und wir gehen wie immer rein in die vergangene Radsportwoche. Wir haben gerade über den Sieg von Remco Evenepoel beim Amstel Gold Race gesprochen und wollen jetzt nun natürlich auch über das Rennen der Frauen an gleicher Stelle sprechen. Auch hier habe ich wieder vor allem das Finale mir nochmal im Real Life angeguckt und habe gesehen, Lorena Wiebes sehr aktiv an der Spitze des Feldes, hat es hier mit Attacken versucht, generell SD-Works mit einem sehr aggressiven Rennen immer wieder vorne dabei, auch mit Anna van der Breggen und mit Misha Bredewolta in der Offensive gewesen. Allerdings, Lorena Wiebes, die hat dann irgendwann den Parkschein gezogen am Kauberg, erst noch versucht, das Tempo zu erholen, dann gemerkt, nee, das war bisher eine zu anstrengende Saison oder ist es heute einfach nicht mein Tag, und hat sich dann zurückfallen lassen, während vorne Anna van der Breggen übernimmt. Übrigens, da habe ich ein sehr witziges Video gesehen. Lorena Wiebes ist das Rennen nämlich nicht zu Ende gefahren und stand dann auf einmal in ihren Radschuhen und einer Windweste übergeworfen, irgendwo an einem Anstieg und hat Flaschen an ihre Teamkolleginnen gegeben. Furchtbar cooles Video einfach und zeigt auch, was für eine Teamplayerin Lorena Wiebes da ist. Das am Rande, wenn euch das auf Social Media mal in die Timeline gespült wird, dann wisst ihr es vom Amstel Gold Race. Anna van der Breggen, die macht weiter ordentlich Tempo im Feld und lässt da einige weitere Favoritinnen rausplatzen. Marianne Vos unter anderem eine der Fahrerinnen, die da Tribut zollen muss. Und Anna van der Breggen mit ihrem konstanten Tempo, die sorgt dann auch für eine kleine Selektion, wo unter anderem Niviadoma, Van Damme, Rüg und Demi bei ihr am Rad sind. Aber die kommen nicht richtig weg, weil FDG ordentlich hinterherfährt auch, weil eben auch andere Fahrerinnen dort versuchen wegzukommen. Es bleibt bei vielen Attacken. Auch Franzi Koch fällt da irgendwann schon zurück und hat Feierabend. Also das gelingt ganz gut, da Demi Wollering zu isolieren. Dazu mal zwei kleine Fragen. Die eine hat gar nichts mit Demi Wollering zu tun, sondern mit Anna van der Breggen. Die ist ja jetzt nun seit 2 Jahren wieder zurück oder in ihrem zweiten Jahr zurück im Peloton. Wie nimmst du sie so als Fahrerin wahr? Wie gefällt sie dir so als Option bei SD Works? Ich kann ja vielleicht kurz meine vorher wegnehmen. Ich habe wahnsinnig großen Respekt vor Anna van der Breggen und auch davor, wie sie weiterhin ja noch eine durchaus starke Fahrerin ist, die absolut was im Peloton zu suchen hat. Allerdings tue ich mich mit ihrer Leaderinnenrolle so ein bisschen schwierig, weil mir fehlt da so ein bisschen das, was sie, das gewisse Etwas. Anna van der Breggen hat in ihrer Hochzeit eben durch dieses wahnsinnig hohe Tempo, was sie anschlagen kann, dieses konstant hohe Tempo, große Erfolge gefeiert. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß und sie steht sich und ihrem Team da manchmal so ein bisschen selber im Weg, weil sie da einfach nicht wegkommt, weil sie nicht mehr so dieses gewisse Etwas hat, um Rennen dann am Ende zu entscheiden. Wie nimmst du ihre Rolle dabei, SD-Works Fahr und auch ihren Fahrstil so ein bisschen?
Ja, also ich glaube, erstmal muss man natürlich sagen, unfassbares Comeback, ne? Irgendwie so wieder in den aktiven Sport reinzufinden und alleine jetzt hier bei Amstel Gold, was sie da für einen Druck gemacht hat und für ein Tempo gemacht hat. Ich glaube, ich bin da so ein Stück weit bei dir, weil es ja eben nicht dazu geführt hat, dass sie alleine weggekommen ist, sondern dass das eine unfassbar starke Supportrolle irgendwie ist und dass das so, ja auch sehr, sehr wichtig ist, für ein Team so jemanden zu haben, aber eben auch dann so ein gewisses Rollenverständnis, obwohl ich durchaus auch verstehen kann, dass es natürlich als Fahrerin, als Fahrer total schwierig ist, wenn du einmal in dieser Position warst, dann irgendwie den Schritt zu gehen, okay, jetzt bin ich vielleicht nicht mehr die große Leaderin, sondern jetzt bin ich hier irgendwie nur noch die Edelhelferin. Verstehe ich, dass das irgendwie schwierig ist einzusehen und dass man da dann auch gucken muss, wer ist denn die Person, die davon profitieren kann. ja, grundsätzlich erstmal unfassbar stark, so wieder reinzukommen.
Ja, ich, genau, das ist einfach auch eine schwierige Rolle. Sie war ja sportliche Leiterin zunächst beim Team, ist dann aufs Rad zurückgekehrt. Ich habe das Gefühl, es passt einfach so ein bisschen in dieses diffuse Bild, was ich in diesem Jahr bei SD Works habe. Und es ärgert mich auch. Also letztes Jahr hat es mich zum Teil auch wütend gemacht, wie Anna van der Breggen gerade bei den großen Bergankünften gefahren ist, wo sie ja häufig dann einfach stumpf ihr Tempo zugefahren ist. Dann irgendwann mit der ersten Attacke einfach abgehangen wurde. Das prägt so ein bisschen die Gefühle, die ich ihr gegenüber habe. Wie gesagt, Hochachtung, eine der größten, die wir in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich in diesem Sport hatten, aber eben in der aktuellen Rolle vielleicht so ein bisschen an der falschen Stelle mit ihren Stärken eingebracht. Führt ja bei SD Works jetzt eben nicht dazu, dass man dann bei diesen Rennen immer vorne dabei ist, sondern man ist immer gut dabei, aber so für den letzten Erfolg reicht es dann nicht. Hier ist sie eine der Karten, die man spielt. Die zweite ist dann Nienke Winke, die vor dieser Saison von Picnic Post NL eben zu SD Works gewechselt ist. Und die setzt sich hier solo ab. Die war generell wahnsinnig aktiv. Eine extrem starke Leistung der 21-Jährigen, die hier für eine kleine Vorentscheidung sorgt. Denn es ist Paula Blasi von UAE, ebenfalls noch eine junge Fahrerin mit 23 Jahren, die dann vorspringt zu Nienke Winke. Und ich habe das Gefühl, im Feld hat man die beiden so ein bisschen unterschätzt vielleicht sogar. Denn zunächst hat sich keiner verantwortlich gefühlt. Ich blicke da zum Beispiel auf FDG, die nicht sofort reagiert haben. Ich blicke da auch auf, ich glaube, Wismar, die mit mehreren Fahrerinnen noch dabei waren, so als die beiden Teams und auch Lidl Trek, die dann später noch aktiver gefahren sind. Aber die Lücke, die geht schnell auf über 20, 25 Sekunden. Und dann lässt Paula Blasi am Kauberg auch noch Nienke Winke stehen. Ich glaube, da kann man ihr keinen Vorwurf machen, denn Paula Blasi, die konnte sich schon, während Nienke Winke schon viel in der Offensive war. Es fahren dann irgendwann eben FDG nach mit Juliette Berthet, dann kommt auch Elise Chabi nochmal zurück, aber man hatte das Gefühl, die Taktik war so ein bisschen Demi Wollering zu isolieren, weil FDG scheint da wirklich die Woman Power ausgegangen zu sein, also der Plan der anderen Teams scheint in der Hinsicht zumindest aufgegangen sein, oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, definitiv. Also man hat gesehen, dass Demi da sehr, sehr schnell dann an diesem Punkt diejenige war, die Nachführarbeit geleistet hat, dass alle anderen sich da wunderbar rausgenommen haben und eben, wie du es ansprichst, FDG, die Frauen ausgegangen sind. Und es ist ja nicht, dass die als Team irgendwie schmal aufgestellt werden, sondern die haben ja unfassbar starke Fahrerinnen. Das haben wir die letzten Wochen immer wieder gesehen und besprochen. Es war aber ja einfach, dass da die Attacken in einer Tour so gerollt sind die ganze Zeit, dass eben FDG da so beschäftigt war. Das ging auf jeden Fall an der Stelle schon mal auf. Trotzdem habe ich mich sehr, sehr schnell gefragt, Lidl war mit 4 Fahrerinnen da in der Gruppe drin, hatte keine vorne in dieser Ausreißergruppe und haben dann trotzdem erstmal einfach Demi machen lassen. Glaubst du, dass sie auch einfach das Duo vorne unterschätzt haben?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht will man nicht immer diesen Fehler machen, den wir in Sprints so häufig kritisieren, dass sie sagen, wir haben jetzt Lorena Wiebes zum Ziel gefahren und dann am Ende attackiert Demi in dem Fall und gewinnt das Rennen. Ich glaube, das ist einfach so eine sehr schwierige taktische Abwägung. Hat man jetzt eine Finisherin, der man zutraut, dass sie am Ende sogar um den Sieg mitfährt, oder versucht man, seine Karten irgendwie beieinander zu halten, um dann am Ende die Chancen zu erhöhen, sollte es nochmal zusammenlaufen? Ich glaube, das war einfach eine sehr schwierige Abwägung in dem Fall. Habe ich mich auch gefragt. Die zweite Frage, die man sich so ein bisschen stellen kann, Paula Blasi, die Lücke ging auf über eine Minute auf dann irgendwann. Nienke Winke hing noch dazwischen und die hat man so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. Die wird erst 2,1 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, denn sie fuhr, glaube ich, dann ab Kilometer 10 auch in Sichtweite der Verfolgerin. Wäre es aus Sicht von SD Works da schlauer gewesen, Nienke Winke zurückzuholen und zu sagen, wir steigen jetzt nochmal voll in die Nachführarbeit ein für, ich weiß nicht, Misha Bredewold zum Beispiel, oder versuchen am Ende nochmal Anna van der Breggen zu launchen. Das war so ein bisschen das, wo ich mich dann wieder gefragt habe, was war jetzt bei SD Works der Plan? Weil es war absehbar, dass Nienke Winke eingeholt werden würde, dass ihr die Luft aufgeht. Siehst du das auch so wie ich, oder würdest du sagen, ja, es ist schon verständlich, dass man versucht hat, Nienke Winke so lange wie möglich vorne rausfahren zu lassen?
Ja, ich sag mal, die Lücke war erstaunlich lange ja auch relativ stabil, obwohl sie in Sichtweite war. Ne? Das liegt natürlich auch dran, UAE hat wunderbar die Nachführarbeit gestört. Die saßen immer an zweiter oder dritter Stelle und haben eben ja nicht mitgemacht dann im Nachführen. Allerdings, SD-Works hat es ja genauso gemacht. Also es war gefühlt ganz lange Demi vorne, dahinter UAE, dahinter SD-Works. Hat effektiv geholfen, allerdings nur für Paula Blasi zum Sieg und nicht, dass Nienke Winkel es dann über die Ziellinie retten konnte. Ja, an irgendeinem Zeitpunkt hätte man wahrscheinlich dann sagen müssen, gut, du hast es versucht, das war saustark, aber jetzt müssen wir hier der Realität irgendwie ins Gesicht schauen.
Ja, genau. Also passt so ein bisschen, wie gesagt, ins Frühjahr von SD-Works. Was gar nicht ins Frühjahr gepasst hat, ist, wie du es gesagt hast, UAE belohnt sich endlich. Wir haben sie häufig gescholten und jetzt ist es die junge Paula Blasi, die sich zwar kurz vor dem Finale knapp 5 Kilometer von dem Ziel mal kurz verfahren hat in einem Kreisverkehr. Das hat ihr allerdings kaum Zeit gekostet und am Ende fährt sie das wirklich souverän nach Hause, gewinnt hier eindeutig, würde ich sagen, ihr größtes Profirennen bisher. Hat schon 5 Profisieger auf ihrem Konto. Letztes Jahr vor allem dürfte beim Bergzeit fahren in der Romandie, dass sie dominiert hat, den ersten, der Name ein Begriff gewesen sein, war auch dann natürlich bei der Tour de l'Avenir stark mit dabei, ist da glaube ich in die Top 5 gefahren insgesamt. Eine richtig starke Leistung und ja, am Ende für uns ja auch versöhnlich, nachdem wir UAE so häufig kritisiert haben, dass sie hier ihre Karten mal perfekt ausgespielt haben, oder?
Ja, definitiv. Und gerade Paula Blasi gönnt man das umso mehr, glaube ich. Die war hinterher im Interview über alle Berge, dass sie am Tag vorher erst irgendwie entschieden haben, dass sie das fährt, weil andere Fahrerinnen ausgeschieden waren. Und was ich besonders krass fand, dass sie, als sie ihre Attacke gesetzt hat, irgendwie davon ausgegangen ist, jetzt können es nur noch 5 Kilometer oder so sein, bis das Rennen vorbei ist und dann über den Funk erst erfahren hat, ja, jetzt musst du auch noch 22, bis du dann im Ziel bist. Da möchte ich gar nicht wissen, was bei ihr im Kopf vorgegangen ist, zu wissen, jetzt 22 Kilometer solo fahren zu müssen. Also ganz, ganz großen Respekt an sie. Hat sich dann natürlich auf dem Podium auch belohnt und dieses Bier in einem Atemzug gefühlt inhaliert. Hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht zu sehen, wie sie diesen Sieg dann auch genossen hat.
Ja, und das ist wirklich schön. Sie ist ein riesiges Talent, fährt jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr bei UAE und hat da schon gezeigt, was in ihr steckt mit ihren 23 Jahren. Wie gesagt, 5 Profisiege in 2 Jahren und darunter 2 Worldtour-Erfolge. Das ist wirklich stark und zeigt auch die Breite, die UAE einfach hat, die sie jetzt nicht viel ausnutzen konnten und die sie heute aber endlich perfekt ausgespielt haben. Es war vor allem Karl-Heinz Winkels, die in der ersten Attackenphase viel gecovert hat, wirklich in jeder Gruppe dabei war, auch selber viel initiiert hat und dann war es eben am Ende Paula Blasi, die hier den Erfolg eingesammelt hat auf eine wirklich starke Art und Weise und auch Nienke Winke müssen wir hier nochmal hervorheben. Am Ende ist sie 19. geworden, weil sie eben noch eingeholt wurde, aber brutal starkes Rennen. Es ist ihr erstes Jahr jetzt bei SD-Works. Das wird sicherlich auch mit ordentlich Druck auch teamintern zu tun haben. Gewann letztes Jahr das weiße Trikot bei der Tour de France Femme und ist ein riesiges Talent. Ich durfte ja auch ein bisschen mit ihr arbeiten in ihrer Zeit bei Picknick. Wahnsinnig liebe junge Dame, die die definitiv eine große Zukunft vor sich hat. Ist in Holland natürlich nicht einfach. Die Fußstapfen da sind natürlich riesig für sie, aber sehr beherztes Rennen und hat mir wirklich gut gefallen. Wir müssen noch das Ergebnis ein bisschen komplettieren. Wie gesagt, Nienke Winke, die wurde eingesammelt. Aber wir sehen dann, dass Kasia Niewiadoma dann doch nochmal was versucht. Auch schön, sie wiederzusehen nach ihrem doch heftigen Sturz bei Mailand Sanremo. Die attackiert, Demi ist am Rad und kontert dann sogar noch. Anna van der Breggen und Sarah van Damme waren in einer Gruppe dahinter, aber die kommen nicht mehr ganz ran. Und am Ende sehen wir einen kleinen Flashback vom Omloped Newsblatt, wo es ja auch Niewiadoma und Demi waren. Diesmal ging es allerdings nicht um Sieg, sondern ums Podest. Und diesmal gewinnt auch Niewiadoma den Sprint. Ich glaube, das wird ihr auch richtig Mut geben, oder? Für die kommenden Ardennenrennen, weil da hat sie ja doch beim Omloop recht klar den Kürzeren im Sprint gezogen. Das jetzt war zwar ein knapper Sprint, aber sie hat ihn gewonnen.
Ja, definitiv. Also das wird psychologisch auf jeden Fall anschieben. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, sie hatte auch die perfekten Voraussetzungen, weil Demi gut ausgepowert worden war. Andererseits sind sie beide das gleiche Rennen gefahren, ne? Und dann am Ende das so schlau zu spielen und den Sprint zu holen, völlig verdient. Und da kann sie zu Recht irgendwie sagen, dass sie das gewonnen hat und oder dass sie diesen zweiten Platz erstritten hat. Und das wird auf jeden Fall ein gewisses Selbstvertrauen geben für die kommenden Wochen.
Absolut. Schön, Sie wieder dabei zu haben, auch als weitere Widersacherin von FDJ und von Demi Wollering. Da ist es doch immer schön, wenn mehrere Fahrerinnen da um den Sieg mitfahren können. Und ich denke, Kasia Niewiadoma hat bewiesen, Niewiadoma Fini heißt sie ja vollständig, hat bewiesen, dass sie definitiv zu den Contenderinnen jetzt auch für Flash und vor allem dann auch für Lüttich gehört. Und FDJ wurde zum ersten Mal in dieser Saison so ein bisschen outplayed, was die Mannschaftsstärke angeht. Auch das, denke ich, eine Erkenntnis, die wir durchaus mitnehmen können und die es zu beobachten gilt. Denn ja, ich fand Franzi, wie gesagt, sah so ein bisschen aus, als wäre vielleicht hätte sie die letzten Wochen dann doch einfach mal gespürt in den Beinen, absolut verständlich. Auch Elise Chabé, ein hartes Programm gefahren, vielleicht nicht da, wo sie auch schon war in dieser Saison. Und Juliette Berthet, die kann es dann eben auch nicht alleine retten, hinten raus. Es war schön zu sehen, dass immer wieder, wenn sie dann nochmal ein bisschen Energie hatten, die FDJ-Fahrerin auch dann nach vorne kam und dann doch nochmal einen Push gegeben haben. Aber wie gesagt, auch schön zu sehen, dass wir mal frische Namen und frische Gesichter ganz oben auf dem Podium und am Bierglas gesehen haben. Hinter Wollering auf drei dann also Letizia Paternoster, Noemi Rüg und Karl-Heinz Winkels, die das gute Ergebnis für UAE am Ende abgerundet hat. Ich denke, damit haben wir auch das Frauenrennen ganz gut besprochen. Wir werden jetzt nochmal eine ganz kurze Pause machen. Es wird heute eher ein kürzerer Podcast, was auch an ein paar Aufnahmeprobleme, die wir hier haben, liegt. Die werden wir aber hoffentlich so behoben haben, dass das für euch nicht störend ist. Also wir sprechen über die restlichen Ergebnisse der Woche dann noch im letzten Teil. Und dann war es eine kurze, aber knappe Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Willkommen zurück zu Radio Tour. Und wie in jeder Woche wollen wir natürlich nicht nur die großen Highlights besprechen, sondern haben einen Blick über den Tellerrand. Und der führt uns auch zum Pfeil von Brabant, was ja immer so ein bisschen den Übergang repräsentiert zwischen den klassischen flämischen Klassikern, den Kopfsteinpflaster-Klassikern und den Ardennen-Klassikern. Und dort waren Männer und Frauen im Einsatz. Und das ist eigentlich immer ein ganz cooles Rennen, weil wir sehen hier schon die ersten Contender, die dann eben auch in den Ardennen für Furore sorgen können. Wir sehen aber auch immer interessante andere Namen. Und wir haben hier unter anderem Romain Grégoire schon mal gesehen, der ja dann auch beim Amstel eine gute Rolle gespielt hat und hier für eine, ja, so eine kleine Vorentscheidung sorgen wollte mit einer Attacke 30 Kilometer vor dem Ziel, hat sich zusammen mit Ramses de Bruyne von Alpecin gelöst und Benoît Cosnefroid, auch der ja dann beim Amstel eine gute Rolle gespielt, sprang nach vorne, dahinter kam dann noch eine zweite Gruppe mit Thibaut de Grosso Lanhove von einem der kleineren Wildcard-Teams und Anton Charming von Uno X nach vorne, die bis 1,2 Kilometer den Verfolgern das Leben wirklich richtig schwer gemacht haben. Am Ende reichte es aber nicht und wir haben so ein langes Drag Race zum Ziel gesehen und Anders Foldager, der dänische Fahrer von Jaikko Alula, schießt hier mit einem langen Sprint am Ende das Ding ab vor Quinten Hermans und Benoît Cosnefroid, der tatsächlich aus der Ausreißergruppe nochmal Dritter wurde. Ein bisschen beängstigend, Ben, wie gut Benoît Cosnefroid aktuell drauf ist. Du hast ihn jetzt vor allem beim Amstel gesehen. Ist das einer, den wir auch für die restliche Ardennenwoche vielleicht noch so ein bisschen auf dem Zettel haben sollten als UAE-Leader?
Ja, ich denke, gerade weil Tim Wellens ja nun doch nicht die Form jetzt beim Comeback hat, die man sich vielleicht erhofft hatte. Der ist super in Form offensichtlich und sollte man dann definitiv mitrechnen, ne?
Ja, und vor allem auch so ein Rennen wie jetzt der Flash am Mittwoch, der liegt dem auch wahnsinnig gut. Deshalb, ich bin sehr gespannt. UAE sollte man auf jeden Fall völlig überraschend natürlich wieder auf dem Zettel haben, auch in den nächsten Rennen. Also Anders Foldager.
Underdogs.
Genau, richtig. Das U steht für Underdogs bei UAE. das hast du sehr gut analysiert. Genau, Anders Foldager, also mit seinem seinem zweiten Profisieg, hat, glaube ich, letztes Jahr in Slowenien seinen ersten gefeierten endschneller Fahrer. Und genau für solche Geschichten lieben wir ja diese kleinen Vorbereitungsrennen, dass man dann eben auch mal die zweite Reihe so ein bisschen begutachten kann. Das konnte man auch im Frauenrennen. Auch hier SD-Works sehr präsent, Anna van der Breggen mit einigen Attacken, hat hier das Rennen geprägt, hat sich dann zusammen mit Luz Adejes und Dijkstra zusammen an der Spitze gefunden. Dahinter war noch Silvia Persico und dann eine größere Gruppe, so ein kleines Peloton, was dann auf der Verfolgung war. Und es sah lange so aus, als ob Anna van der Breggen und Luz Adejes hier um den Sieg fahren, aber am Ende Anna van der Breggen nicht wirklich committed, hat auch die Gruppe dahinter wieder rankommen lassen, weil sie sich belauert haben. Auch da 1,3 Kilometer von dem Ziel wurden die beiden eingeholt. Und hier war es recht deutlich sogar am Ende, dass Célia Géry, Supertalent von FDJ natürlich, wo auch sonst, hier diesen langen Sprint vor Misha Bredewold gewonnen hat. Auch da kann man SD-Works wieder so ein bisschen Fragen stellen, ob man das vielleicht hätte besser spielen können. Auch im Sinne von Misha Bredewold, erster Profisieg von Célia Géry. Und die hat am Tag darauf beim Grand Prix Féminin de Chambéry in Frankreich gleich den zweiten hinterhergelegt. Das war ein Bergaufsprint aus einer, ich glaube, Sechsergruppe. Und sie wird da am Ende mit 8 Sekunden Vorsprung, glaube ich, gewertet. Also das war wirklich brutal, was sie da gezeigt hat an diesem Wochenende. Und setzte sich dort gegen Erika Magnaldi und Lore de Schepper durch. Da kann man sagen, Bent, auch um FDJ, ähnlich wie um UAE, müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen mit Célia Géry. Ja, irgendwie dann doch ein erfolgreicher Start, auch wenn Demi es nicht gewonnen hat jetzt beim Amstel. Wird man, glaube ich, mit dem Sieg in Brabant und jetzt auch in Chambéry doch ganz zufrieden sein können, oder, bei FDJ?
Ja, definitiv. Also, dass die, jetzt fällt mir nichts Gutes mit F ein, der Thunderdog, aber ja, definitiv. Also, die sind breit aufgestellt, die haben ein super starkes Team und können auch in den nächsten Wochen sicherlich den ein oder anderen Erfolg noch verbuchen.
Ja, es ist Wahnsinn. Irgendwie ist FDJ so ein bisschen das SD-Works geworden. Also man hat eben nicht nur Demi Wollering, die ja die großen Rennen in aller Regelmäßigkeit abschießt, sondern wir haben ja immer noch Franzi Koch, die dürfen wir nicht vergessen, die vor knapp einer Woche erst Paris-Roubaix gewonnen hat. Célia Géry, Elisa Chabi, die Siegerin von der Strade Bianca. Also es ist doch sehr beeindruckend, wie da die Spitze aufgestellt ist. Juliette Berthet, die vergisst man fast, die hat auch schon große Rennen weit vorne beendet. Also wirklich stark. Also Célia Géry mit ihren ersten beiden Profisiegen. Wir gehen dann, steigen wir in den Flieger und reisen zur Tour of Hainan, wo sich Radsport-Konnoisseure wie ich sich dann im YouTube-Livestream jeden Morgen wiedergefunden haben, um dieses Rennen zu verfolgen. Wir haben ein paar Sprints gesehen, unter anderem Dusan Rajovic gewann da die erste Etappe für Nippo und Alexander Seibi den Schlusstag. Dann war es noch Andreas Miltiades von Quick Pro, der einen Sprint verhindert hat mit einem 7,8 Kilometer Solo, und die anderen beiden Etappen waren die für die Gesamtwertung entscheidend waren, und die gewannen beide Guillermo Thomas Silva von Astana, die hier wieder ordentlich Punkte gesammelt haben, denn der gewinnt natürlich auch die Gesamtwertung vor Berasategui von Euskaltel und vor Thomas Pesenti. Und dann haben wir noch O Gran Camino. Du weißt, Bent, ich habe ein richtiges Fable für diese ganz verrückten spanischen Rennen und O Gran Camino ist eins davon. Wir haben, und da kannst du auch gerne eine Szene noch besprechen, die wir gesehen haben, ein verrücktes Einzelzeitfahren mit Kopfsteinpflastern natürlich gesehen, wo es nur so einen kleinen Streifen mit normalen Bodenplatten dazwischen gab. Und du hast mir gerade schon geschildert, eine Szene wurde dir auch in Feed gespült. Welche war das?
Ja, definitiv. Ivan Romeo, den ich ja auch einfach persönlich sehr sympathisch finde, von Movistar, der, ich glaube, mehrfach auf dem Kopfsteinpflaster zu kämpfen hatte im Zeitfahren, weil er eben ja Platte hatte und dann auf das Zweitfahrrad wechseln musste und ich glaube am Ende sogar dann auf das Straßenrennrad wechseln musste, weil die Platten noch nicht behoben waren. Natürlich katastrophales Ergebnis für so ein Zeitfahren.
Ja, wie bist du da eher so Fan von solchen, also Kopfsteinpflaster im Zeitfahren, mal um es schwarz auf weiß zu packen, oder findest du gerade in so einer Disziplin, wo es eh schon um Nuancen geht, ist das vielleicht dann doch ein Schnuff zu viel?
Ich finde Variation total spannend. Also so ein reines, flaches Zeitfahren ist total spannend, wenn man dann sieht, wie sehr dann da die großen Namen reinklotzen können und was die dann für ein Tempo halten können. Andererseits ein Bergzeitfahren finde ich auch super spannend, weil es eben andere Nuancen fordert und von daher finde ich zur Abwechslung dann tatsächlich auch mal auf schwerem Terrain ein Zeitfahren zu müssen, gar nicht schlecht. Also durchaus, ja, wir haben es gesehen. Es gibt noch einen ganz anderen Spannungsfaktor für das Rennen.
Ja, am Ende gewann Julius Johansen von UAE vor Raphael Reisch und Nelson Oliveira. Die hatten dann allerdings am zweiten Tag nicht mehr so viel zu melden. Das war eine kleine wellige Etappe, die das Feld ordentlich klein gemacht hat. Am Ende gab es einen reduzierten Massensprint, den Carlos Canal gewann. Reisch übernahm zu dem Zeitpunkt die Gesamtführung und dann konnte Ivan Romeo Retour knibbeln, wie man so schön sagt, und hat sich da zurückgemeldet, war als Solist und unterwegs, ich glaube 11 Kilometer vor dem Ziel, konnte er da seine Verfolger einfach vom Rad treten. Das war absurd stark. Er ist einfach im Flachen so doll, hat er raufgedrückt, dann hat er eine kleine Lücke und dann wurden es Meter um Meter mehr. Ich glaube, das ist so ein Faktor, warum du Ivan Romeo so gerne magst auch. Brutaler Fahrer einfach.
Ja, definitiv. Also unfassbar starker Zeitfahrer ja auch, was solche Attacken dann erklärt. Ne? Der kann einfach ein unfassbar hohes Tempo unfassbar lange halten und ja, der ist verbissen. Ne? Also wenn er sich das in den Kopf setzt, dann haut er da drauf, bis es klappt oder bis er nicht mehr kann.
So sieht's aus. Und er konnte, gewann die Etappe, wie gesagt, auch so ein bisschen eine Genugtuung nach dem etwas chaotischen Zeitfahren. Pinarello von NSN übernahm hier die Gesamtführung und dann noch die beiden entscheidenden Etappen für die Gesamtwertung. Erstmal eine Bergankunft, die Adam Yates gewann mit einem Solo 3,8 Kilometer von dem Ziel, setzte er sich da ab und gewann vor Jorgen Nordhagen, dem norwegischen Talent bei Visma. 46 Sekunden Rückstand hatte der und Pinarello auch eine knappe Minute dahinter. Es nahm also so ein bisschen seinen gewohnten und erwarteten Verlauf mit Adam Yates, der hier für UAE die nächsten Siege einsammeln konnte. Das gelang ihm allerdings nicht an Etappe 5 und das ist meine absolute Lieblingsetappe, denn da gibt es einen wirklich absurden Anstieg ins Ziel mit so Kopfsteinpflaster ähnlichen Anstieg, wo so einzelne Steine einfach nur liegen und man da irgendwie den Berg hochstrampeln muss. Wahnsinnig brutal, auch so ein richtiges Drag Race und am Ende war es hier Alessandro Pinarello. Auch der konnte sich belohnen, ist eine wirklich starke Woche hier gefahren in Spanien und gewann mit einer, ja, mit dem clever angesetzten Sprint, konnte da am Ende vorne bleiben mit seinem ersten Profisieg vor Jorgen Nordhagen und vor Adam Yates. Und Romeo, der hat sich hier wirklich noch gut zurückgekämpft in diese Rundfahrt, wurde am Ende sogar noch Vierter in der Gesamtwertung, also starke Leistung von ihm. Am Ende gewinnt aber, Fünfter war er. Ja. Die Gesamtwertung gewinnt Yates vor Nordhagen, Pinarello und Baldasson und dann eben Romeo. Cool zu sehen, dass mit Jorgen Nordhagen und Alessandro Pinarello auch da wieder zwei jüngere Fahrer, zwei Talente im Fokus standen. Dafür liebe ich ja die Rennen, dass man dann so ein bisschen entdeckt, wer vielleicht schon die spannenden Fahrer von morgen sein können. Nordhagen ja früh mit großem Vorschuss, Lorbeeren bei Visma zum Profi aufgestiegen und jetzt eben gerade dabei, so ein bisschen Schritt für Schritt sich davor zu arbeiten und am Ende eine knappe Minute auf Yates in dieser Woche zu verlieren, glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Dann gab es noch die Ronde von Limburg. Dylan Groenewegen leider nicht am Start gewesen. Da müssen wir auch abwarten, was das jetzt für den Giro bedeutet. Denn der steht in den Startlöchern. Gesundheitliche Gründe waren da die Erklärung von den Rockets. Es gab viele Attacken im Finale, aber am Ende gibt es doch den Sprint Bahrain eigentlich mit in perfekter Position für Phil Bauhaus. Aber dann haben wir gesehen, Tim Merlier, der ist einfach ein Instinktfahrer vor dem Herrn, kommt spät von weit hinten und gewinnt, aber am Ende hätte er wahrscheinlich seine eigene Zeit bekommen müssen. So groß war der Vorsprung, die Konkurrenz, naja, die war auch überschaubar, trotzdem brutaler Sieg von Tim Merlier, über den wir uns beide sehr freuen, dass der Mann auch wieder da ist und wir vielleicht jetzt in Zukunft mal wieder so ein paar richtig coole Sprint-Royals mit Milan, Philipsen und eben Merlier vielleicht sehen. Ligue-Baston Illiège war auch am Wochenende schon in der U23-Edition am Start. Da gewann der Niederländer Daan Dijkman vor UAE. Ist sein erstes U23-Jahr. Er gewann dann auch in einem reduzierten Bunch-Sprint, wie man es ja so schön sagt, vor Jack Ward von Lidl und Jasper Stjernsen von Tudor. Dann gab es noch zwei Eintagesrennen in Frankreich, wo es vor allem drei Namen gab, die geprägt haben. Matthew Ricciatello, Leo Bisiot und Jean Giga. Am ersten Tag, da haben sich die Decathlon-Jungs noch ein bisschen blamiert. Die haben sich nämlich in einem Bergaufsprint abkochen lassen von Jean Giga, der hier gewinnen konnte gegen Ricciatello und Bisiot. Aber dann gab es die Revanche tags darauf bei einer Bergankunft der Tour du Jura. Und da gewann Ricciatello recht deutlich vor Bisiot und Giga. Das der Vollständigkeit halber. Und lieber Bent, überraschend haben wir gerade noch eine kurzfristige Frage reingespielt bekommen auf Blue Sky, wo ihr uns ja auch immer euren Input schicken könnt. Und die lautet, eine Frage für die Zukunft, was ist los bei Vingegaard? Erst die Aktion mit der Hose über dem Trikot, jetzt habe ich Bilder vom Höhentraining gesehen, da hat er maximal Sneakersocken an. Beginnt er nun einen Fashion Creek? Was kommt als nächstes? Beine nur vorne rasieren. Hast du die Bilder auch gesehen? Und wie stehen wir zu Sneakersocken im Höhentrainingslager?
Es war ja tatsächlich noch wilder, dass diese super kleinen Socken, die Ärmel hochgekrempelt und da weiß ich nicht, ob er da die Mechaniker irgendwie angehauen hat, dass sie ihm das speziell irgendwie bauen oder ob es das so zu kaufen gibt, dass er die Bluetooth-Box hinten am Sattel dran hatte, um dann die Teamkollegen den Berg hoch irgendwie zu entertainen. Unfassbarer Look, strengstens verboten, wenn man das hier irgendwie in der Öffentlichkeit machen würde. Aber ich glaube tatsächlich, er ist ja gar nicht der Erste. Also Primož Roglič hat sich das ja letztes Jahr bei der Tour sogar getraut, mit kurzen Socken zu fahren. Und ganz ehrlich, ich war jetzt bei dem schönen Wetter relativ viel Radfahren und bei mir setzen jetzt schon von den Handschuhen die ersten Schatten an, dass die Hände heller sind als die Arme. Da kann ich durchaus verstehen, dass so viel, wie man da als Profi auf dem Rad ist, dass die alles tun, dass die Tanlines nicht zu extrem werden. Ich glaube, solange er das nicht im Rennen macht, ist das alles erstmal verständlich.
Vielleicht ist das auch so eine zur Schau gestellte Gelassenheit, dass er jetzt einfach allen zeigen will, jo, ich scheiß mir nix. Ich gucke auf mich, ich gucke nicht, was die anderen sagen, ich hole mir jetzt den Giro und man kann ja auch sagen, ich fahre jetzt vorher den Giro und dann gucken wir mal bei der Tour. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das einfach das neue Lebensgefühl von Jonas Vingegaard, der jetzt ja mit Fashion Statements hier versucht, die Radsportwelt so ein bisschen aufzumischen. Ich würde aber sagen, dass tatsächlich Paris-Nizza und die Hose über dem Trikot, glaube ich, das größere Verbrechen bleiben wird. Da habe ich für die jetzigen Mode-Fauxpas da wahrscheinlich doch am Ende ein bisschen mehr Verständnis, muss ich sagen. Da bin ich auch nicht so Modepolizeimäßig unterwegs. Das soll es gewesen sein. Wir haben aber noch eine spannende Radsportwoche vor uns, denn die Ardennen-Klassiker, die lassen ja nicht auf sich warten. Am Mittwoch dann der Flash Wallon. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon mal einmal ungefähr ausgemalt, wie unsere Besprechung davon sein könnte. Es ist ja immer die große Hoffnung, dass mal eine Gruppe durchkommt. Am Ende ist es aber häufig doch der trotzdem sehr sehenswerte 3-4 Minuten Anstieg da an der Mühe, der irgendwie trotzdem immer Spaß macht. Und dann natürlich Lüttich-Bastogne-Lüttich am Wochenende bei Männern und Frauen, wo wir dann, glaube ich, wieder mit dem dritten Monument der Saison, dem vierten sogar, ordentlich Spaß haben werden. Ansonsten, die Tour of the Alps beginnt heute unter anderem mit Giulio Pellizzari, der sich da für den Giro den letzten Feinschliff holen möchte. Tom Pidcock ist zurück in Action, den werden wir da auch sehen und auch da ein paar junge, spannende Fahrer, die hier versuchen werden, gute Ergebnisse einzufahren. Tour of the Alps ja immer sehr episch mit schlechtem Wetter und wirklich chaotischen Etappen. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Außerdem sollte es, wenn alles klappt, dann in dieser Woche auch endlich das zweite Interview für euch geben. Matthias Schnappka vom Team Bike Aid, der wird sich mit mir zusammen über sein Projekt Bike Aid und den globalen Radsport mal ein bisschen unterhalten. Da freue ich mich sehr drauf. Sollte im Laufe der Woche in euren Feeds landen. Generell danke für eure Unterstützung. Wir merken, dass wir kleine, aber feine Schritte machen. Immer mehr werden ihr uns da fleißig supportet. Macht das gerne weiter. Rezension könnt ihr auf iTunes schreiben. Und Kommentare auf Spotify, Sterne könnt ihr überall verteilen. Das unterstützt uns als kleinen Podcast sehr. Und ihr könnt uns folgen auf Social Media, Instagram, Blue Sky sind da hauptsächlich die Adressen, alles in den Shownotes. Und dann war es das für heute wieder. Die nächste Folge gibt's dann am Sonntag nach Lüttich, Bastogne Lüttich. Und es war mir wie immer ein Fest. Und trotz der Aufnahmeprobleme bist du geduldig mit mir geblieben. Und danke auch dir für diese Woche wieder.
Ja, ich kann das nur zurückgeben. Vielen Dank an dich und Technik ist alles, Technik begeistert. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch am Sonntag, was wir da alles gesehen haben werden.
Alles klar, das war's und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.